Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt baue ich auch das Gebet noch ein, dieses Stoßgebet, das wir öfter beten sollen für die Rettung der Seelen, damit alle ohne Ausnahme Kinder der Immaculata werden und Kinder im Reich des göttlichen Willens. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und für alle dir Anempfohlenen. Amen. Ich mache jetzt einfach weiter. Die Zeit ist ja schon knapp. 26. Dezember 1923. Ehe Gott Wahrheiten mitteilt, schickt er Kreuze, um die Seele zu reinigen. Da hatten wir gestern in der Pause auch ein Gespräch. Es ist sicher bei vielen schon diese Erfahrung oder auch diese Wahrnehmung. Wir machen alle die Erfahrung. Manche haben es vielleicht noch nicht so wahrgenommen. Aber dass wir, wenn wir große Gnaden empfangen, bevor wir große Gnaden empfangen, Kreuze geschickt bekommen. Diese Kreuze haben den Sinn, uns dann auf diese große Gnade vorzubereiten, die Seele zu reinigen. Und so sagt Jesus am 26. Dezember 1923, die Kreuze, die Schmerzen, die Leiden sind wie eine Presse für die Seele, genauso wie die Weinpresse dient, die Trauben auszupressen und zu schälen, so dass auf der einen Seite der Wein bleibt und die Haut auf der anderen Seite. Und so schälen uns die Kreuze und die Leiden los vom Stolz, von der Eigenliebe, von den Leidenschaften. Das ist alles, was menschlich ist. Sie schälen uns los und lassen den reinen Wein der Tugenden übrig. Und das führt dazu, meine Wahrheiten finden den Weg, um sich mitzuteilen und sich wie eine weiße Leinwand mit unauslöschlichen Buchstaben meine erhabenen Wahrheiten in der Seele auszubreiten. Also die Wahrheiten finden dann den Weg, sich mitzuteilen der Seele. Sie ist wie eine weiße Leinwand. Auf die kann Gott mit unauslöschlichen Buchstaben seine Wahrheiten aufschreiben. Und da fällt mir ein, Luisa hat genau dieses Bild gesehen. Ich glaube sogar mehrmals, einmal, zweimal habe ich das in Erinnerung, wo sie gesehen hat, wie Jesus in ihrem Inneren schreibt. Und er hat ihr, ja, er hat auf ihre Seele geschrieben, wie auf eine weiße Leinwand. Mit einem Füllhalter aus Licht oder mit seinem Finger selbst, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber es war ein Licht. Buchstaben, es war eine Schrift aus Licht. Und so schreibt Jesus auch diese Wahrheiten in unsere Seele, wenn wir sie hören oder lesen. Wir haben nicht diese Gunst, dass Jesus da fast täglich zu uns kommt und uns stundenlang erzählt, aber er spricht durch die Schriften, er spricht durch das gehörte Wort und er schreibt, er selber schreibt auch auf unsere Seele, auf das Tuch, auf die weiße Leinwand unserer Seele, seine Wahrheiten nieder. Und wenn er schreibt, wenn das eine Schrift aus Licht, dann ist es eine Schrift aus Licht. Und das ist eine Schrift, die ewig und unauslöschlich in die Seele eingeprägt bleibt. Und bei Luisa war es so, sie konnte jederzeit in ihr Inneres hineinschauen. Sie hatte ja dann ihre Aufzeichnungen nicht immer zur Verfügung und war traurig darüber. Und dann hat Jesus ihr erklärt, du kannst jederzeit hineinschauen in deine Seele und da kannst du alles lesen, was ich niedergeschrieben habe. Und so ist es, meine Wahrheiten finden den Weg, wenn die Seele durch das Kreuz und das Leiden gereinigt ist. Sie ist dann wie eine weiße Leinwand. Wie kannst du dich fürchten, wo du doch jedes Mal, wenn ich dir meine Wahrheiten über meinen Willen kundgetan habe, wo du doch jedes Mal Kreuze zur Vorbereitung empfangen hast? Es sind immer Kreuze und Schmerzen und Leiden vorangegangen. Je höher die Wahrheiten, umso intensiver waren die Leiden und die Schmerzen umso stärker. Das war nichts anderes als der Druck der Presse, den ich in dir ausübte, um dich von allem Menschlichen loszuschälen. Wir wissen es natürlich nicht, sagen wir haben das auch nicht immer präsent, diese Wahrheit. In unserem Alltag, da begegnet uns etwas, eine unglückselige Begegnung, eine leidvolle Begegnung, Schicksalsschläge oder Umstände. Und da bäumt sich die menschliche Natur auf, da wehrt sich unser Inneres und wir sind aber doch unter dem Druck dieser Presse, weil wir nicht auskommen. Wir leiden. Und oft denken wir gerade dann nicht daran, dass es jetzt gerade der göttliche Wille ist. Er handelt ja durch die Geschöpfe, er benutzt die Geschöpfe als Instrumente. Und es ist, menschlich ist es ja irgendwo verständlich, wenn der Leidensdruck groß ist, dann verliert man alles andere aus dem Blick, dann scheint es nur mehr dieses Leiden zu geben und man kreist Tag und Nacht nur mehr um dieses Thema und tut sich auch schwer, etwas anderes, an was anderes zu denken. So ist es ja auch meine Erfahrung. Und genau diese Dinge, das ist aber nicht von ungefähr. Gott selbst ist sozusagen, er verfügt es so oder er lenkt die Dinge so, er nimmt uns in die Presse. Wir haben es hier schwarz auf weiß. Er legt uns da in diese Weinpresse hinein, um alles, was menschlich ist, aus uns herauszupressen. Und oft ist es ja dann auch so, dass wir uns fühlen, ja, wir haben keine Tugenden. Unsere Leidenschaften, unsere Schwächen, unsere Armseligkeit, da kommt alles hervor, weil wir einfach es nicht mehr schaffen, es wird uns zu viel und so weiter. Und dann glauben wir sind weiter weg denn je vom göttlichen Willen. Und doch werden wir losgeschält und gereinigt. Dass wir da den Mut nicht verlieren, wir sollen wissen, wenn es uns so geht, es ist diese göttliche Weinpresse. Er ist sehr konsequent. Wenn wir raunzen und jammern und uns, er sieht das Ziel vor Augen. Wenn wir uns wehren, er gibt nicht nach. Er weiß, wenn er uns da nicht hineinschickt oder wenn das und das nicht passiert, wenn wir das nicht, wir würden vom Menschlichen nicht befreit werden. Er könnte uns nicht weiterbringen. Er könnte uns nicht dorthin bringen, wo er uns haben will, nämlich im Himmel. In der Fülle des göttlichen Willens, im Besitz der Fülle seiner Wahrheiten. Und wir können seine Wahrheiten nur dann aufnehmen, wenn er uns reinigt. Und je mehr er uns reinigt, umso mehr können wir aufnehmen. Und daher sind auch die Heiligen, wir wissen es von ihnen allen, diejenigen, gerade diejenigen, die die größten Kreuze getragen haben. Es ist, ja, einerseits erschrickt die menschliche Natur, aber es ist ein Gesetz. Es war mehr mein Interesse als das deine, dass meine Wahrheiten nicht mit den Schalen der menschlichen Leidenschaften vermischt werden. Also Jesus, er weiß ganz genau, dass es notwendig ist, dass wir vom Menschlichen befreit werden müssen. Jetzt schält er uns los. So, jetzt hat sich da was verschoben, aber wir haben es gleich wieder. Es ist nämlich dann ein Eintrag, der auch so wunderbar ist. Die Kenntnisse werden die neuen Chöre bilden, 28. Februar 1928. Je nachdem, wie viele Kenntnisse wir erwerben, dementsprechend reihen wir uns ein in die neuen Chöre, die es geben wird in der himmlischen Hierarchie des göttlichen Willens. Diese Hierarchie wird eine andere sein als die, sozusagen, die bisher existiert hat. Es wird eine eigene Hierarchie gebildet werden, die von der Mutter Gottes geführt sein wird. Sie wird die Königin dieser Hierarchie sein. Und diese Hierarchie, sie gehört der Mutter Gottes. Und sie wird gebildet ausschließlich von den Kindern, die auf Erden im göttlichen Willen gelebt haben. Also auch neun Chöre wie die anderen neun Chöre, die es schon gibt. Und hier sagt er am 28. Februar 1928 diese schönen Worte. Da lese ich jetzt ein Stück vor, weil das müssen wir wirklich aufnehmen. Wie ich die Hierarchie der Engel mit neun verschiedenen Chören habe, so werde ich die Hierarchie der Kinder des Reiches meines göttlichen Fiat haben. Also diese Hierarchie wird ihre neun Chöre haben, die sich durch die Verschiedenheit der Schönheiten unterscheiden werden, je nachdem, ob sie mehr oder weniger Kenntnisse über mein Fiat erworben haben. Denn jede weitere Kenntnis über meinen Willen ist eine neue Schöpfung, die er in den Geschöpfen bildet. Jede Kenntnis, jede Wahrheit ist eine neue Schöpfung in unserem Inneren. Da wäre auch viel zu sagen. Jede Kenntnis, eine ist ein Himmel, eine andere eine Sonne, eine andere ist Meer. Also die ganze Schöpfung wird abgebildet in unserem Inneren durch die Kenntnisse, aber noch viel schöner als die äußere Schöpfung. Und deshalb hat, wie Maria in den Himmel zurückgekehrt ist bei ihrer Himmelfahrt, bei ihrer Heimkehr, es war ein Triumphzug. Deshalb hat Gott und haben alle Himmelsbewohner voll Staunen die ganze Schöpfung in ihr gesehen. Sonne, Mond und Sterne, Himmel und Erde, blühende Wiesen, alles war in ihr. Es sind Geheimnisse, ich kann es auch nur euch so sagen und Ich kann es nicht verstehen in dem Sinn. Man kann es nur aufnehmen und staunen und danken. Aber es ist jede Kenntnis, jede Wahrheit über den göttlichen Willen eine neue Schöpfung in unserem Inneren. Und sie sind verschieden an Schönheit. Es sind nicht alle Sonne, es sind nicht alle Meer, es sind nicht alle Erde, Wiese oder Blumen. Jede hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Seligkeit, ihre eigene Schönheit. So, jetzt ist auf einmal die Schrift so groß, dass ich den, vielleicht kann mir da wer helfen. Es ist nämlich der Bildschirm zu klein für die Schrift. Auf einmal ist das so groß geworden. Ah, warte mal, ich habe es hier, glaube ich. Da unten. Da ist der. Ja, jetzt geht's besser. Der reagiert nämlich so feinfühlig, der gute Bruder. Also, jede Wahrheit ist eine neue Schöpfung im Inneren des Geschöpfs von unerreichbarer Schönheit, denn es ist ein göttliches Leben, das innen fließt. Es ist ein göttliches Leben, das innen fließt. Jede Wahrheit also trägt alle Schattierungen der Schönheiten, ja, die Seele trägt alle Schattierungen der Schönheiten in sich, ihres Schöpfers, ihres Urhebers. Unsere väterliche Güte gibt ihr Leben hin, ihre Schönheit und ihre Glückseligkeit, bis sie, also sie geht so weit, sie inmitten der Geschöpfe zu erschaffen. Wenn aber die Geschöpfe jetzt nicht diese Schönheit und Glückseligkeit, das Leben des Schöpfers aufnehmen wollen, mittels der Kenntnisse, dann ist es auch gerecht, dass sie diese Schönheiten nicht wie eigene Gaben empfangen. Also da ist eben dieser Unterschied. Wir im göttlichen Willen empfangen sie wie eigene Gaben, diese Kenntnisse. Wenn die Geschöpfe nicht den göttlichen Willen annehmen, dann empfangen sie auch, aber nicht wie eigene Gaben, nicht wie Besitz, sondern es wird ihnen sozusagen wie ein Kleid umgehängt. Das ist diese akzidentelle Glorie. Die Geschöpfe werden auf jeden Fall nehmen, was sie gekannt haben. Deshalb wird es verschiedene Chöre im Reich meines Willens geben. Wenn du wüsstest, was für ein Unterschied besteht zwischen dem, der meine Kenntnisse von der Erde mitbringt, und dem anderen, der sie im Himmel erwerben wird. Die ersten werden sie wie eigene Gaben haben, das habe ich eh schon erwähnt. Die im göttlichen Willen auf Erden leben, werden alle diese Güter, diese Kenntnisse, diese Schönheiten wie eigene Gaben besitzen. Man wird in ihnen die Natur der göttlichen Schönheiten sehen. In den zweiten wird es weder Natur sein, noch werden es eigene Gaben sein, sondern sie werden die Wirkung, sie werden alles aus der Wirkung empfangen. Durch die Verbindung, die sie mit den Ersten haben, durch die Gemeinschaft, die sie mit den Ersten haben, werden sie dann sozusagen profitieren oder, wie man sagen kann, mitnaschen. Sie bekommen dann durch die anderen, das ist ja auch bei der Wiederkunft Christi, bei seinem zweiten Kommen im Reich des göttlichen Willens, es ist schon auf Erden so. Die einen werden im göttlichen Willen leben, die anderen nicht. Sie werden im Reich der Erlösung leben oder auch nicht einmal das. Aber die ganze Erde wird alles, was sie an Wohltaten und Gütern empfangen wird, alles wird sie durch die ersten Seelen empfangen, die im göttlichen Willen leben. Diese werden sein wie die Quellen aller Güter für die ganze Erde, für die ganze Menschheit. Also die Ersten werden wie die Sonne sein und die anderen wie die Erde. Das kennt ihr sicher aus den Schriften. Der göttliche Wille ist wie die Sonne. Er braucht nichts, er hat alles. Er schenkt und schenkt und er schenkt alles und er kann immer schenken und wird dabei auch nicht ärmer. Die Erde ist abhängig von der Sonne. Sie muss sich hinwenden zur Sonne, wenn sie empfangen will. Und sie empfängt die Wirkungen, aber sie besitzt selber nicht. Wenn die Erde sich dreht, dann ist sie auf der anderen Seite, dann ist es Nacht. So besitzt die Erde nicht die Natur der Sonne. Deshalb werden jene, die alle Kenntnisse besitzen, den höchsten Chor bilden. Und da sagt Jesus eben, wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben, wird es welche geben, die mehr, den göttlichen Willen mehr kennen und andere, die ihn weniger kennen. Und je nachdem, in welchem Grad wir den göttlichen Willen kennen, reihen wir uns in die Chöre ein. jene, jedenfalls all jene, die die Kenntnisse vom göttlichen Willen erwerben, die werden es sein, die den vornehmen Titel der Kinder meines Reiches haben. Sei es jetzt, dass sie alles kennen oder sei es, dass sie einen Teil von ihm kennen. Und da sage ich auch noch kurz dazu, alles kennen bedeutet, die Gabe zu besitzen. Ihn ganz zu kennen, ganz in ihm zu leben, das ist der Besitz der Gabe. Wenn ich alles kenne, dann besitze ich alles, dann lebe ich auch ganz in ihm. Das ist ein und dasselbe. Die Kenntnisse werden das Reich des göttlichen Willens auf die Erde bringen. Das ist am 13. Jänner 1929. Aber das überspringe ich jetzt, da gibt es noch so viele schöne Dinge, noch viel schöner. 27. Juli 1929. Die Kenntnisse müssen veröffentlicht werden, damit die Völker in das Reich eintreten können. 27. Juli 1929. Und da sagt Jesus eben, mit Luisa, er hat ihr alles gegeben, er hat ihr alle Kenntnisse offenbart, sie hat alles aufgeschrieben. Also, die Gebäude existieren, das sind die Kenntnisse über den göttlichen Willen. Die Gebäude existieren, er spricht auch an anderen Stellen von einer Stadt. Er ist der göttliche Ingenieur, er hat gemeinsam mit Luisa Picaretta diese große Stadt gebaut, gemeinsam mit ihr. Und das ist, man kann sich's denken, das himmlische Jerusalem eigentlich. Das himmlische Jerusalem ist erbaut aus Licht, aus Steinen von Licht, aus ewigen Akten. Und wir werden diese Akte, wir werden, die Kinder des Lichtes werden es sein, die diese lebendigen Steine der himmlischen Stadt bilden. Das ist jetzt nur nebenbei. Auf jeden Fall, die Gebäude existieren. Das sind die Offenbarungen, die göttlichen Kenntnisse. Und jetzt geht es nur mehr darum, dass diese Gebäude, die da sind, bewohnt werden. Also hier gibt es eine riesige alte Kaserne, die wurde modernisiert in Neusiedl, ein riesiger Bau und vorne steht Wohnungen zu vermieten. Also es hat sich jemand die Mühe gemacht, alles zu sanieren und jetzt braucht es nur mehr die Mieter, die da einziehen. Und wir sind jetzt auch gerufen, die Kenntnisse in Besitz zu nehmen, die Gabe in Besitz zu nehmen und praktisch da einzuziehen in diese Stadt, die da schon vorbereitet ist. So bedarf es nichts anderes mehr als die Völker, die dieses Reich meines Fiat bevölkern sollen. Und dann sagt er, eben deshalb ist diese Stelle jetzt hier, die Völker werden sich bilden, wenn die Kenntnisse über ihn veröffentlicht sind. Also dann können sie sich überhaupt erst bilden, um in das Reich des göttlichen Willens einzutreten. Sie werden sich zuerst bilden und dann werden sie eintreten. Wir müssen zuerst etwas von ihm wissen, dann können wir in ihn eintreten. Und mit dem Eintritt treten wir ja eigentlich schon ein in diese Stadt. Wir verlassen die Stadt des menschlichen Willens und gehen durch die Tore des himmlischen Jerusalem schon hinein, eigentlich. Die Kenntnisse sind die hauptsächlichen Mittel, damit der göttliche Wille herrschen kann. Das kommt jetzt auch noch, weil es zeigt, dass es ganz davon abhängt, dass die Kenntnisse des göttlichen Willens bekannt gemacht werden, dass die Kenntnisse unter den Menschen verbreitet werden. Das ist der Weg, der einzige Weg, den es gibt, damit das Reich des göttlichen Willens kommen kann. 7. August 1929. Hier sagt Jesus, die hauptsächlichen Mittel, um mein göttliches Fiat auf Erden regieren zu lassen, sind die Kenntnisse über ihn. Sie werden die Wege bilden. Die Kenntnisse werden die Wege bilden. Sie werden die Städte bilden. Also an den Kenntnissen liegt alles. Sie bilden die Wege, sie bilden die Städte. Und dann sagt er weiter, sie werden als Telegrafen handeln. Heute gibt es keinen Telegrafen mehr. Als Telefon, als Postdienste, als Trompetenbläser, um die wichtigen Nachrichten über meinen göttlichen Willen mitzuteilen. Also die Kenntnisse werden fungieren wie heute ist E-Mail, Handy, WhatsApp und so weiter, alle möglichen Dinge, die ich gar nicht so kenne, weil ich da nicht so am Laufenden bin. Auf jeden Fall Telefon, Post, Telegrafen war früher, heute haben wir E-Mail, Trompetenbläser, heute haben wir vielleicht auch YouTube, besser, um die wichtigen Nachrichten über meinen göttlichen Willen mitzuteilen, von Stadt zu Stadt, Geschöpf zu Geschöpf, Nation zu Nation. Und die Kenntnisse von ihm werden die Hoffnung in die Herzen werfen oder legen und den Wunsch, ein so großes Gut zu empfangen. Und so sagt Jesus, ein Gut kann nicht gewollt noch empfangen werden, wenn es nicht bekannt ist. Alles hängt an den Kenntnissen, dass wir sie aufnehmen, dass sie weitergegeben und verbreitet werden. Alles hängt daran. Deshalb ist das, was ich brauche, und Jesus wird nicht müde, das zu wiederholen, dass sie die Kenntnisse über mein Fiat wissen. Das Übrige kommt von selbst. Die Kenntnisse sind Licht, und wir wissen das Gleichnis aus der Bibel, Evangelium. Das Licht stellt man auf den Scheffel. Es leuchtet allen im Haus, das Licht breitet sich von selber aus. Oder im Prolog, das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist unsere heutige Situation. Aber der göttliche Wille, er ist das Licht, das sich den Weg bahnen wird. Es ist jetzt nur, was darauf ankommt, alles kommt darauf an, dass wir dieses Licht bekannt machen, dass wir es auf den Scheffel stellen, dass wir es ins Internet stellen, wie es der Gerhard macht. Da bin ich so froh. Seine Seite infoverteiler.com, da sind die Termine drauf über den göttlichen Willen und auch zum Nachhören die Vorträge. Auch dieser wird dann bald zu hören sein. Also es ist gratis. Man kann ganz einfach heute den göttlichen Willen hören oder lesen. Es gibt ja auch andere Seiten von Manfred Anders, luisapicaretta.de und viele andere aus der Schweiz und so weiter. Also das ist absolut wichtig, dass sich Seelen da bemühen und einsetzen, zu verbreiten. So wie Pater Kolbe es verstanden hat. Er hat gewusst, er muss sich diese Mühe machen, den Ritter und andere Zeitschriften und Bücher zu drucken. Er wollte die Immaculata bekannt machen, weil er genau gewusst hat, wenn wir sie nicht kennen, können wir sie nicht lieben, können wir sie nicht verehren. Und wenn wir sie nicht verehren, dann können wir nicht in Jesus umgewandelt werden. Und dann kann das Reich Jesu nicht kommen. Das ist eine ganz logische Schlussfolgerung. Und das nächste ist auch so schön. 2. Oktober 29. Wenn nötig, durchwandert Jesus jahrhundertelang die Erde, um die zu finden, die den göttlichen Willen verkünden sollen. Also er freut sich über jede Seele, die ihn verkündet, und das in einem Maß, das wir uns nicht vorstellen können. Ja, ich lese jetzt nur ein kurzes Stück daraus vor. Ah ja, das ist doch, muss ich weiter oben anfangen. Wenn du wüsstest, wie sehr ich leide, wenn ich meine Werke bilden und den Geschöpfen bekannt machen möchte, um ihnen das Gut zu geben, das sie enthalten, aber ich finde niemanden, der wahre Begeisterung hat, eine aufrichtige Sehnsucht und den Willen, mein Werk zu seinem Leben zu machen, um es, also hier meint er, mein Werk zu seinem Leben zu machen, er will jemanden finden, der begeistert ist, der voll Sehnsucht ist und der den Willen hat, das göttliche Fiat zu seinem eigenen Leben zu machen. Es ist nicht, dass wir den Willen Gottes tun, darum geht es nicht, sondern dass er unser Leben wird, dass er unser Leben ist, unser Blut. Und wenn er solche Seelen findet, die bereit sind, den göttlichen Willen zu ihrem Leben zu machen, dann hat er praktisch, dann kann er seine Sehnsucht umsetzen. Um es bekannt zu machen, dieses Leben, um anderen das Leben meines Werkes zu geben, das er selbst in sich fühlt. Also es müssen Seelen sein eigentlich, die den göttlichen Willen ersehnen, die begeistert sind, die ihn zu ihrem Leben machen wollen und die ihn als Leben in sich fühlen. Und diese sind es, die dann das Fiat weitergeben können, das Wort weitergeben können. Und wenn ich diese Voraussetzungen in jemand sehe, dann der sich damit befassen soll, also wenn ich diese Voraussetzung sehe, dann fühle ich mich so sehr zu ihm hingezogen, dass ja, er lässt diese Seelen tun, was er will. Also er sagt das. Er ruft diese Seelen dann mit so viel Liebe. Er ruft sie und er erwählt sie. Er wählt sie aus und fühlt sich dann ganz stark zu ihnen hingezogen. Er lässt sich herab zu diesen Seelen, er steigt in diese Seele hinab, er gibt ihnen seinen Geist, ich gebe ihnen meinen Geist. Das ist der Heilige Geist, der Geist Jesu ist der Heilige Geist. Ich gebe ihnen meinen Mund, meine Hände und sogar meine Füße, damit er gibt uns wirklich alles, Mund, Hände, Füße, Herz, Atem, alles wird Fiat, Herzschlag Gottes, Atemzug Gottes. Fiato ist der Atemzug auf Italienisch. Es ist jede Handlung, jeder Gedanke, jede Regung dieser Seele ein Fiat. Also er gibt uns praktisch sein ganzes Leben, alle seine Akte, damit diese Seele das Leben meines Werkes in allem fühlt, als Leben, das zu fühlen ist, nicht als etwas, das ihm fremd wäre. Also diese Seelen werden so weit kommen, dass sie dieses Leben besitzen, das Leben Gottes, dass sie es fühlen werden, dass es ihnen nicht mehr fremd ist. Das fließt durch sie hindurch. Und so wird diese Seele auch das Bedürfnis empfinden, es anderen zu geben. Und so sagt er, ich werde nicht müde, Jahrhunderte und Jahrhunderte die Erde zu durchwandern, um die Kleinste zu finden. Da spricht er jetzt von der Luisa. In erster Linie spricht er hier von der Luisa. Um den großen Vorrat der Kenntnisse über meinen Willen in ihr niederzulegen. Und so werde ich auch nicht müde werden, um die Erde zu wandern, also um sie zu wandern, sie zu umkreisen, wieder und wieder und wieder, um die wahrhaft Disponierten zu finden, die als Leben schätzen werde, was ich über das göttliche Fiat mitgeteilt habe. Also nicht als Gesetz, als Anordnung, als Befehl, um dem zu gehorchen, sondern sie werden es als Leben nehmen. Es wird ihr Blut sein. Und sie werden das Opfer bringen, ihn bekannt zu machen. Und dann sagt er auch dieses interessante Wort, so bin ich nicht der machtlose Gott, weil man ja meinen könnte, es geht alles schon drunter und drüber und er schaut zu. Ich bin nicht der machtlose, sondern vielmehr der geduldige Gott, der seine Werke mit Zierde getan sehen will und von Menschen, die den Willen dazu haben, ohne Zwang. Darauf wartet er. Und da stürmt es, da hagelt es, da gibt's die Erdbeben, da gibt's die Katastrophen, die Kriege und den Hass und die Gottlosigkeit, die Sünde. Gott wartet, er ist nicht machtlos, aber er ist geduldig, er wartet auf Seelen, die disponiert sind, um sein Werk auszuführen. Und er nimmt sich nicht die Erstbesten, er sucht sich diese Seelen aus. So hat er sich die Luisa ausgesucht. Er hat 20 Jahrhunderte die Erde umkreist, bis er sie gefunden hat. So hat auch Pater Kolbe, das fällt mir jetzt ein, genau geschaut, wen er sich da aufnimmt. In Jepokalanov, diese Stadt ist ja angewachsen innerhalb von 12 Jahren auf fast 1000 Mönche. Zuletzt waren also circa 700, also gute 700, 760 Mönche etwa und über 200 Anwärter, so um das herum. Und jedes Jahr kamen 1800 Bewerber. 1800 Bewerber, ich habe es ausgerechnet, pro Tag im Schnitt 3 oder mehr. Und er hat sich diese Bewerber angeschaut. Er war sehr genau, also er hat gewusst auch, worauf er schauen muss. Er war ein genialer Erzieher und ein Pädagoge, er hat ein Gefühl gehabt, das hat ihm die Mutter Gottes geschenkt. Er hat von diesen 1800 100 aufgenommen. Und von den 100 blieben 50 übrig. Die anderen wurden fortgeschickt. Wenn sie Spezialisten waren, hoch ausgebildet, beruflich schon, weiß ich, wo oben, Spezialisten, Fachkräfte, aber sie hatten nicht den Geist, dann hat er sie fortgeschickt. Er hat genau geschaut, welche Motivation dieser Mensch hat, der da ins Kloster kommt. Und es ist ja auch eine Erfahrung, wenn dann nur ein paar wenige in einer Gemeinschaft sind, die nicht den Geist haben, die verderben alles, die ziehen die ganze Gemeinschaft runter. Und da hat er genau darauf geachtet. Und so ist auch Jesus oder Gott, er umringt und umkreist die Erde ständig und sucht Seelen, die wirklich disponiert sind. Er wählt sich solche aus, die wirklich diese Gesinnung haben, die wahrhaft aufrichtig sind, die wahrhafte Sehnsucht haben und die den göttlichen Willen als Leben nehmen wollen und auch tatsächlich sich das Blut austauschen lassen wollen, die sich das gefallen lassen. Durch die Kenntnisse erobern wir das Reich des göttlichen Willens. Erobern wir den göttlichen Willen. Das sage ich jetzt nur so, 28. Mai 1933. Also wenn wir die Kenntnisse aufnehmen, jede Kenntnis ist eine Tür, eine Treppe, ein Weg, der sich öffnet, den wir gehen, um das in Besitz zu nehmen. Wenn wir in ein Haus hineingehen, dann müssen wir die Türen aufmachen, in die Zimmer hineingehen und dann sehen wir, was da drinnen ist. Genauso machen wir es mit den Kenntnissen. Wenn wir die Bücher lesen oder die Vorträge hören oder uns in irgendeiner Weise befassen damit, dann müssen wir ja auch. Dann öffnen wir die Tür, dann gehen wir die Treppe hoch, dann gehen wir in das nächste Zimmer, in den nächsten Stock, immer höher, und schauen in die Zimmer hinein und schauen uns das an. Wir schauen uns die Kenntnisse an, wir nehmen sie auf. Und das erleichtert den Eintritt in sein Reich. Und es ist so, 9. März 1930, die Kenntnisse allein haben eine solche Kraft, dass sie mit der bloßen Berührung, durch das bloße Aufnehmen schon die Übel des menschlichen Willens auslöschen. Das sagt Jesus am 9. März 1930. Meine Kenntnisse über mein göttliches Fiat werden die Seelen formen und die Übel des menschlichen Willens mit ihrer Berührung auslöschen. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt mich anstrengen muss und das machen muss, sondern die Kenntnisse, sie reinigen unseren Gaumen, das heißt unser Inneres, unsere Seele, unseren Willen. Der Wille wird gereinigt. Er findet immer mehr Geschmack an dem, was vom Himmel kommt. Wir sehnen uns nach ihm, wir haben Freude an ihm. Das andere wird für uns geschmacklos, schal. Man will es gar nicht mehr kosten. Man will von der menschlichen Speise dann nichts mehr nehmen. Das kommt wie von selbst, glaube ich. Also so sagt Jesus, das ist jetzt nicht meine persönliche, er sagt es selber so. Sie reinigen und adeln den Gaumen, sagt er auch an anderer Stelle. Und so sagt er auch, es war nicht, dass ich jetzt zu dir komme und so viel darüber spreche. Er hat auch wo gesagt, bei anderen habe ich Worte gegeben. Da ist er gekommen und hat ein paar Worte gesagt und war wieder weg. Bei der Luisa war er stundenlang und sie hat seitenlang geschrieben. Tausende Seiten. Und es war nicht deshalb, um dir eine schöne Nachricht zu bringen, gute Neuigkeiten. Nein, es ging darum, zuerst in dir seine Wissenschaft zu bilden und dann inmitten der Geschöpfe. Es geht also darum, dass diese Wissenschaft bekannt wird. Diese Wissenschaft, die ganz göttlich und ganz himmlisch ist. Und diese Wissenschaft wird das Leben meines göttlichen Fiat reifen lassen und sein Reich bilden. Die Kenntnisse formen, sie bilden das Reich, sie schaffen das Reich in unserer Mitte. Wo vorher nichts war, in uns war nichts davon. Durch die Kenntnisse tritt das Leben ein und es wird in uns erschaffen. Wo vorher nichts war, ist dann dieses ewige göttliche Leben, diese Kenntnis, die uns umwandelt. Und es ist ein ewiger Besitz, der uns nicht genommen werden kann. Und so kommt dieses Reich unweigerlich auf die Erde. Und da ist noch etwas, da machen wir vielleicht wieder Pause. 9. Juli 1930. Die Kenntnisse sind göttliche Leben, sie sind unsterblich. Das habe ich gerade vorhin eigentlich gesagt. Gott wird einfache Seelen berufen, sie zu verbreiten. Und Luisa ist die einfachste. Sie ist die kleinste, sie ist die einfachste von allen. Und er hat von seiner Himmelfahrt im Jahr 33, wenn man sagt, bis zum Jahre 1889 gewartet, bis er ihr diese Gabe geben konnte. Und er sagt, ich sage dir, dass die Kenntnisse meines göttlichen Willens nicht begraben bleiben werden. Weil damals, um 1930, waren sie noch so gut wie begraben. Luisa hat es aufgeschrieben, die Beichtväter waren auf dem Laufenden, der Erzbischof war ganz begeistert, aber er hat das auch gehütet wie die Glucke. Und dann waren ein paar Leute rund um die Luisa herum, das waren die Mädchen, die bei ihr die Klöppelstickerei gelernt haben, ein paar fromme Frauen. Und ja, die Stadt hat sie gekannt und außerhalb der Stadtgrenze war plötzlich die Mauer dicht. Von nach außen ist nichts durchgedrungen. Luisa war außerhalb nicht bekannt, nur in Corato selbst. Da hieß sie Luisa La Santa, außerhalb war nichts. Also es war wirklich alles wie begraben, damals sicher noch 1930. Aber diese Kenntnisse werden nicht begraben bleiben. Sie sind Teil meines göttlichen Lebens und als Leben sind sie nicht dem Sterben unterworfen. Sie können höchstens verborgen bleiben, aber sterben nie. Und das erinnert auch an Grignion. Er hat um 1710 oder so etwa vielleicht das Goldene Buch geschrieben. Und er hat selber vorausgesagt, diese Schriften werden über längere Zeit begraben bleiben, auf einem Dachboden, vielleicht irgendwo in einem Koffer. Und es war ja dann auch so, über 100 Jahre sicher, dass es einfach diese Schrift in einem Koffer vergraben war. Ein Priester hat sie gefunden und dann hat es noch einmal, ich weiß nicht genau, 50 Jahre oder länger gedauert. Das war in der Zeit von Papst Pius X., wo das Goldene Buch erst so richtig herauskam. Und das ist hier ähnlich, also bei Grignot kann man sagen, war es ähnlich. Er hat ja auch Dinge aufgeschrieben, die himmlisch sind. Und die himmlischen Dinge, die sind ewig. Und so sind die Kenntnisse des göttlichen Willens göttliche Leben. Sie sind ewig, sie können nicht sterben. Also der Mensch kann es gar nicht verhindern, dass sie ans Licht des Tages treten, an die Öffentlichkeit. Und die Hölle weiß das. Sie kann nur toben, aber sie kann es nicht verhindern. Denn es kommt nur darauf an, dass sich Menschen finden, die sich die Mühe machen, die Schriften bekannt zu machen und weiterzugeben. Da ist jeder von uns auf seine Weise gerufen auch. Denn es ist von der Gottheit beschlossen, dass das Reich meines göttlichen Willens bekannt werde. Und das sagt schon alles. Denn wenn wir etwas beschließen, gibt es keine menschliche Macht, die sich uns widersetzen kann. Es gibt gar keine menschliche Macht, die sich Gott widersetzen kann. Es wird höchstens eine Frage der Zeit sein. Und trotz der Widersprüche und entgegengesetzten Urteile von diesen einflussreichen Leuten, es waren ja öfter Theologen bei Luisa, also Leute, die Einfluss hatten, höheren Ranges, Professoren vielleicht und so, ich weiß jetzt nicht im Detail, die haben sich dann ja darüber entsetzt oder kritisiert, die haben gesagt, sowas kann nicht sein, dass der Mensch am innergöttlichen Leben teilnimmt und so weiter, das gibt's nicht und das geht nicht. Und dann haben sie gesagt, Jesus, auf die Weise, diese vertraute Weise, die er mit ihr hat, diese Umarmungen, diese Küsse, diese Liebkosungen und diese vielen langen Besuche, Tag und Nacht, das kann nicht echt sein und so weiter. Sie haben gemeint, das geht nicht und das geht nicht. Und trotz allem hat Jesus gesagt, es wird ans Licht kommen und das Reich wird durch diese Kenntnisse kommen. Es kann kein Mensch verhindern. Und wenn diese Leute mit ihren Urteilen ein so großes, oder Verleumdungen, sie hat ja auch Verleumdungen gehabt, ein so großes Gut und so viele göttliche Leben meiner Wahrheiten begraben wollen, dann werde ich diese Leute, diese einflussreichen, gebildeten, die Professoren, auf die Seite stellen und meinen Weg gehen, indem ich andere finden werde, indem ich andere disponieren werde, demütigere und einfachere, die leichter an meine bewundernswerten und vielfachen Handlungsweisen glauben, die ich bei den Seelen anwende. Also die stoßen sich dann nicht daran, dass er jetzt so lange bei der Luisa war, dass er so oft bei ihr war, dass er so zärtlich zu ihr war, dass er unendlich liebenswert und sie sagt ja immer, mein liebenswürdiger, mein stets liebenswürdiger Jesus, dass er sich so und so verhalten hat und dass er ihr gesagt hat, ja, die Seele wird eine lebende Hostie, dass der göttliche Wille mehr ist als die Taufe, dass er mehr ist als die heilige Eucharistie. Die stoßen sich an alledem nicht. Die lassen sich führen. Wenn sie es momentan nicht verstehen, dann sagen sie, lieber Gott, bitte zeig es mir, hilf mir, dass ich verstehen kann. Die gehen diesen Weg. Das sind die einfachen Seelen. Und mit ihrer Einfachheit, das ist jetzt eigentlich eh das, was ich gesagt habe, mit ihrer Disposition werden sie erkennen. Am Anfang ist man geblendet, da ist man total, also mir ist es so gegangen, ich war wie vom Licht geblendet, ich habe es nicht verstanden, ich habe das Einfachste nicht verstanden. Das war einfach nur Licht, das war eine ganz andere Dimension. Da bei den Offenbarungen, weiß ich, wie die alle heißen, das liest man und versteht man, das ist keine Schwierigkeit, aber hier, da ist der menschliche Verstand einfach, da steht er an, da ist etwas Göttliches, wo man erst hineinfinden muss. Und eben mit ihrer Einfachheit, mit ihrer Disposition werden sie erkennen. Sie können es momentan nicht, aber sie werden es, was ich über meinen göttlichen Willen mitgeteilt habe, als Geschenk vom Himmel, anstatt Wortglaubereien zu finden. Und diese Einfachen werden mir auf bewundernswerte Weise dienen, um die Kenntnisse meines Fiat in der Welt zu verbreiten. Geschah das nicht auch bei meinem Kommen auf Erden? Die Weisen, die Gebildeten und die Personen von Würde wollten nicht auf mich hören. Die Pharisäer zum Beispiel. Das waren die Professoren von damals, die großen Theologen. Sie schämten sich vielmehr, sich mir zu nähern. Also sie wollten mit ihm nicht einmal was zu tun haben. Das war beschämend, da haben sie sich geniert. Ihre Lehre machte sie glauben, dass ich nicht der verheißene Messias sein kann, also nicht sein könnte. Sie haben da ihre Schriftkenntnis konsultiert und so weiter und ihre Gelehrten. Und da haben sie sich überzeugt, nein, der kann das nicht sein, weil und deshalb, weil da steht das und da steht das, das kann nicht sein. Auf eine Weise, dass sie so weit gingen, mich zu hassen. Und ich, was tat ich? Ich stellte sie beiseite und wählte die Demütigen, die Einfachen, die armen Fischer aus, die 12 Apostel. Diese glaubten mir. Und ich machte von ihnen auf eine bewundernswerte Art Gebrauch, um meine Kirche zu bilden und das große Gut der Erlösung zu verbreiten. Ich werde dasselbe mit meinem göttlichen Willen tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.